Sinn in der Krise.
Viktor Frankl-Symposium im Wiener Gartenbaukino.
Es gibt eigentlich keine einzige Lebenssituation oder Leidenssituation, die nicht irgendeine Möglichkeit böte, sie in eine sinnvolle Leistung umzuwandeln.
Die Logotherapie hat vor allem deswegen einen Platz in unserer Zeit, da sie die Patienten rasch in die intakten, positiven Bereiche ihres Lebens führt. Denn solche gibt es immer, unabhängig davon, wie misslich die Situation auch sein mag. Viktor Frankl, der das KZ überlebte, hat sein Leben lang bewiesen, dass es sogar möglich ist, eine unfassbare Tragödie in einen Triumph zu verwandeln. Carola Timmel hatte das besondere Glück, auch mit der 94-jährigen Witwe von Viktor Frankl, Eleonore Frankl, zu sprechen. Sie besuchte sie in ihrer Wohnung im 9. Wiener Bezirk, schräg gegenüber der ehemaligen Poliklinik, wo ihr Mann als Neurologe tätig war.
Ich habe ihn für ein bisschen verrückt gehalten. Er steht vor mir auf der Kieferklinik und gibt mir keine Antwort. Und er war der erste Psychiater, den ich so von Mensch zu Mensch gesehen habe. Der hat einen Spind. Aber ich habe nicht gewusst, dass er sich verliebt hat. Dem ist die Sprache weggeblieben.
Eleonore Frankl lernte ihren Mann 1946 in der Wiener Poliklinik kennen, wo sie als Zahnarztassistentin tätig war. Das war ein Jahr nach Viktor Frankls Befreiung aus dem Konzentrationslager, wo seine Eltern, sein Bruder und seine erste Frau Tilly ums Leben kamen.
Ich habe ein Gefühl gehabt. Entweder angesichts dieser Umstände geht man hin und nimmt einen Strick und hängt sich auf. Oder aber es gibt irgendwelche Ressourcen in einem, die einen davon abhalten. Und das war mein bedingungsloser Glaube an einen letzten Sinn, der uns zwar verborgen sein mag, aber er ist da.
Anstatt zu hassen, stürzte sich Viktor Frankl in die Arbeit und schrieb nebenbei Bücher, die auf der ganzen Welt Verbreitung fanden und noch immer finden. Eine aufregende Ehe, aber nicht immer leicht. Es gab enorm viel zu tun, erzählt Eleonore Frankl.
Man hat so ungefähr 30 bis 40 Briefe im Tag bekommen von der ganzen Welt. In Spanisch, in Tschechisch, in Russisch, ja. Und beantwortet hat er hier mit meinem Diktiergerät. Und ich habe ungefähr jeden Tag 30, 40 Briefe getippt. Das heißt, ich bin um 5 Uhr früh aufgestanden und habe durchschnittlich jeden Tag bis um 10, 11 Uhr nachts gearbeitet. Ich habe mir immer den Haushalt allein geführt. Ja. Victor hat nicht viel verdient. Also andere Damen haben natürlich eine Haushälterin gehabt, aber ich tue mir bis heute noch die Fenster allein putzen.
Es mache ja sogar noch immer Spaß, mit dem Lappen durch die Wohnung zu laufen. Dies halte sie gesund und erspare ihr die Arztbesuche, meint sie schmunzelnd. Auch an täglicher geistiger Herausforderung fehle es nicht. Beim Öffnen der Wohnungstüre hält sie eine Dissertation in Händen. Schon wieder hat mir jemand seine Doktorarbeit über Frankl und seine Logotherapie zur Durchsicht geschickt. Viel Arbeit, die sie aber gerne mache. Elli Frankl hat jede Menge Humor. Und dies war auch einer der wesentlichen Charakterzüge ihres Mannes.
Hat jeden Spaß verstanden, hat auch bei jedem Spaß mitgespielt. Und er war ganz anders wie Leute in seiner Position. Er hat nie den Großen herausgespielt. Er war immer der einfache Mensch. Ja. Und was mir am meisten bei ihm imponiert hat, er hat eben nichts verlangt.
Es kamen oft Patienten, die sich eine Therapiestunde nicht leisten konnten. Und es passierte immer wieder, dass die geplanten Klettertouren auf die Rax am Wochenende abgesagt wurden, weil ein Patient vor der Tür stand. Ihr war das gar nicht so unrecht, sagt Elli Frankl schmunzelnd. Denn ihr Mann war für seine waghalsige Kletterei berühmt. Sie machte mit, um ihn ein wenig zu bändigen. Aber risikoreiche Bergtouren waren nicht gerade eine Leidenschaft von ihr. Sehr gerne hingegen begleitete sie ihren Mann auf seinen Reisen in die ganze Welt. Er hatte Gastprofessuren unter anderem in Harvard, San Diego und Pittsburgh. Seit 1955 war er Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Universität Wien. Dort studierte in den 1960ern auch Elisabeth Lukas, die später zur bekanntesten Frankl-Schülerin wurde.
Das Besondere an der Logotherapie ist, dass sie gleich daran geht, Freiräume einer Person herauszuarbeiten. Freiräume in dem Sinn, dass bei allen Umständen, die da sind, vielleicht auch schlecht sind, doch auch immer noch irgendwo ein bisschen Freiheit da ist, dass ein Mensch eine Wahl treffen kann. Wo es wirklich der Patient etwas in seiner Hand hat, um seinem Leben einen neuen Schwung zu geben, eine neue Richtung und dadurch auch eine Wende zu vollziehen.
Die von Viktor Frankl bereits in den 1930er Jahren konzipierte Logotherapie und Existenzanalyse sieht den Menschen als grundsätzlich entscheidungs- und willensfreies Wesen. Im Zentrum steht die Suche nach jenen Voraussetzungen, die für sinnvolle Existenz notwendig sind. Auf diesem Weg kann auch Personen mit seelischen Krankheiten und Störungen geholfen werden. Logos bedeutet Sinn, und mit dem Begriff Existenzanalyse wollte sich Frankl deutlich von der Psychoanalyse von Sigmund Freud abgrenzen. Nicht die Konzentration auf die Vergangenheit, so wie bei Freud, sondern die Hinwendung zum Hier und Jetzt mit allen seinen Möglichkeiten waren ihm wichtig. Elisabeth Lukas.
Und ganz charakteristisch für die Logotherapie ist die sogenannte Wechseldiagnostik. Das heißt, wir fragen nicht nur zum Problem, sondern fragen auch das, was in Ordnung ist. Nicht? Also jemand kommt vielleicht und sagt, er hat Riesenprobleme mit seinem Sohn und der benimmt sich unmöglich. Und so, da kann schon sein, dass man zwischendurch fragt, wie geht es mit ihrer Frau? Auch sagt er vielleicht, auch mit meiner Frau, da verstehe ich mich gut. Also das heißt, er merkt dann, es ist nicht alles kaputt in seinem Leben. Er hat ein isoliertes Problem, alles andere ist eigentlich weitgehend intakt.
Wenn im Laufe der Behandlung beim Klienten Phasen der Verzweiflung auftreten, kann der Therapeut darauf aufmerksam machen, welche guten und stärkenden Anteile ebenfalls Teil seines Lebens sind. Und vor allem, dass der Patient oft viel selbst dazu beigetragen hat.
Es sind die geglückten Taten, das tapfer Durchstandene, die Früchte des eigenen Daseins, die nie gewachsen und gereift wären, wäre man selbst nicht da gewesen,
schreibt Elisabeth Lukas in ihrem 2018 erschienenen Buch Auf den Stufen des Lebens.
Man muss schon sagen, dass Frankl ein Vorreiter war. Frankl hat schon in den 30er Jahren die Frage gestellt, was erhält einen Menschen gesund? Oder was macht ihn wieder gesund? Ja? Aber auch, was erhält ihn gesund? Damals hat jeder nur gefragt, ja, was macht einen Menschen krank? Frankl war da wirklich an der Spitze der Ersten, der gesagt hat, es ist wichtig, dass wir wissen, wie gesundes Leben geht, um dorthin führen zu können.